Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Teenie Talks und wir befinden uns hier mitten in der Husumer Innenstadt und wer uns zuschaut, sieht, dass wir in einem Strandkorb sitzen und das hat einen ganz besonderen Grund und wir haben auch einen besonderen Gast. Martin Kindl ist natürlich wieder mit anwesend, als Bürgermeister von Husum natürlich, aber auch anwesend Michael Wunderlich von der Wunderbar. Lieber Michael, moin erstmal.
Moin, Tore.
Und Martin, warum haben wir uns Michael als Special Guest hier heute eingeladen?
Ja, ich habe ihn extra gefragt. Gestern habe ich ihn nämlich angerufen, da haben wir telefoniert. Wir waren in den letzten Wochen sowieso regelmäßig in Kontakt. Aufgrund der ganzen Thematik rund ums Dockhook, um die Sanierung Dockhook. Dockhook soll ja innerhalb von 2 Jahren in 2 Bauabschnitten saniert werden. Und da entsteht wirklich was Tolles. Da können wir vielleicht auch noch zu kommen. Aber es hat natürlich zur Folge, dass da eine Baustelle ist, diese 2 Jahre lang. Und die Baustelle führt dazu, dass zumindest eingeschränkter Betrieb dort sein kann. Zeitweise stand in Frage, ob überhaupt Betrieb da sein kann. Und wenn ja, was können wir da überhaupt machen? Das hat die Husumer massiv beschäftigt. Das habe ich
zu Recht.
Ja, zu Recht. Und das habe ich auch wahrgenommen. Das ist unsere Naherholungsperle, unser Stück Strand und Badestelle da. Für viele ist es im Sommer einfach eine Art zweites Wohnzimmer. Dockhook, der Herr Wunderlich weiß das auch. Der hat mir auch ganz eindringlich geschildert, wie wichtig das den Menschen ist. Und nicht nur er, das habe ich auch aus der Gesellschaft durchaus wahrgenommen. Und zunächst hieß es ja, Badebetrieb ist nicht möglich und wir können da auch gar nichts machen. Es muss komplett abgesperrt werden. Das hat eine Bewandtnis. Das macht man nicht aus Jux und Dollerei oder nach Gutsherrenart, weil man es möchte oder weil man es kann, sondern weil man aufgrund von rechtlichen Einschätzungen dazu beraten wird entsprechend. Da gilt es dann wieder, bestimmte Fäden zusammenzubringen oder auseinanderzunehmen, wie auch immer man es bezeichnen will. Es sind oft viele Behörden, die beteiligt sind. Und am Ende können wir heute verkünden, was für ein Ergebnis es gibt im Zusammenhang mit Strandkörben, mit Wunderbar, mit Badestelle und DLRG.
Gut, dann bin ich mal gespannt. Martin, du darfst direkt ansetzen. Was hast du zu verkünden? Ich meine, wenn Michael hier sitzt, wird das was Positives sein, hoffe ich mal. Also ja. auf was dürfen wir uns einstellen? Erstens ab April, Mitte April 26 und was heißt das für das ganze Jahr 26?
Ja, will ich gerne berichten und klar, lässt schon vermuten, dass es zumindest was Positives zu berichten gibt. Also die Baustelle findet statt. Es fängt am 15. April an mit Baustelle. Das kann auch kein Tag vorher losgehen. Da ist das Landesamt für Küstenschutz völlig klar und das kann ich auch komplett unterstützen. Da geht es um Bevölkerungssicherheit und Katastrophenschutz und deswegen darf da vorher nichts stattfinden. Ab 15. April darf Baustelle eingerichtet werden. Also da darf auch erst das erste Bauzaunelement hingeschleppt werden etc. Sonst darf da gar nichts passieren. Ja, und das wird dort dann auch gemacht. In Absprache mit der Firma werden wir so wenig wie möglich absperren. Also bis zu der Buhne, die dort ist. Nördlich davon ist dann der Hundestrand. Und der Rest des Strandbereiches bis zum Radweg, der ja ohnehin offen bleiben sollte. Der südliche Bereich wird Baustellenzufahrt. Und da werden wirklich schwere LKWs fahren. Da wird richtig Erde bewegt in den Monaten. Die Baustelle wird andauern bis 30. September. Aber in der Zeit wird ein eingeschränkter, aber wie ich finde, durchaus vernünftiger Betrieb und attraktiver Betrieb auch möglich sein. Es wird also bis zu der Buhne die Baustelle eingerichtet und gesperrt. Darüber hinaus kann im nördlichen Bereich Badebetrieb stattfinden, sogar unter Aufsicht des DLRG. Und das war nicht ganz so einfach, das sicherzustellen, ist aber seit heute klar. Und wir können sogar Strandkörbe aufstellen und dürfen dort Verköstigung anbieten. Das heißt, die Wunderbar darf geöffnet bleiben und das freut mich ganz besonders.
Ja, das freut uns natürlich auch, dass wir da tatsächlich in diesem Jahr unsere Pforten öffnen können mit Strandkörben. ja, unseren normalen Betrieb hoffentlich auch dementsprechend dann fortführen können da. Es ist natürlich so, dass wir Ende Januar eigentlich die Info hatten, dass der Doc Hook für 2 Jahre gesperrt wird, so wo es ja auch aktuell überall zu lesen war. Umso mehr freuen wir uns natürlich jetzt, dass es tatsächlich losgehen kann. Wir hoffen, dass wir von unserem alten Personal auch da Leute natürlich wieder regenerieren können, würden uns natürlich auch über neue freuen, die sich dann, ich nutze das jetzt hier gerade mal,
ja, bitte.
Sich dann hoffentlich auch bei uns vorstellen und bewerben, dass wir dann die Hauptsaisonzeit da am Doc Hook ganz normal gestalten können mit unserem wunderbaren Betrieb und ja, euch dementsprechend verköstigen und mit leckeren Getränken versorgen können.
Genau, und dabei werden wir, da haben wir uns schon unterhalten, natürlich auch unterstützen, dass der Betrieb trotz Einschränkungen möglich ist, denn Fakt ist, wir haben nur ungefähr ein Drittel der Fläche zur Verfügung, werden mit den Strandkörben zusammenrücken, sodass wir um und bei 80 Strandkörbe dort aufstellen können. 148 Stück haben wir regulär, sind also Einschränkungen, aber ich glaube, wir kriegen das gemeinsam gut gewuppt.
Der Wunsch der Bevölkerung ist gewesen, dass eine Möglichkeit besteht und die wurde jetzt geschaffen. Wie großartig ist das? Ich meine, gemeckert wird sicherlich trotzdem, aber es wurde eine Lösung herbeigeführt, ein Kompromiss gefunden. 80 Strandkörbe, besser als nichts, ne? Besser als null,
definitiv.
Schlechter als 148, aber es sind immerhin circa 80 Strandkörbe. Michael, was passiert mit denjenigen, die einen festen Strandkorb haben?
Ja, da wir natürlich nicht jedem den festen Strandkorb zusagen können, wird es in diesem Jahr so sein, dass wir alle Strandkorb-Dauermieter, die in den letzten Jahren einen Strandkorb bei uns gemietet haben, bitten werden. Da werden wir nochmal einen Termin rausgeben, wo wir uns dann vor der Wunderbar treffen und dann werden sie in diesem Jahr verlost, damit wir dann allen gerecht werden können, weil wir können nicht jedem einen anbieten und wir brauchen auch Tageskörbe natürlich für unsere Touristen.
Also wir dürfen auf den Sommer gespannt sein. Sowieso, es wird einiges passieren. Endlich, endlich am Doc Hook. Und weiterhin kann ein Badebetrieb hergestellt werden unter DLRG-Aufsicht. Es können Strandkörbe vermietet und gebucht werden. Und es kann auch was gegessen und getrunken werden, richtig?
Genau. Wir werden mit unserem normalen Angebot dann da sein. Wie gesagt, wir müssen uns nur noch personell wieder ein bisschen aufstocken.
Genau, weil die im Januar alle Bescheid bekommen haben, hier ist erstmal nicht mehr.
So ist es.
Gut, aber vielleicht, jetzt sind wir, was haben wir? Mitte April, Ende März haben wir. Vielleicht findest du dann noch jemanden vom Altbestand, aber vielleicht hilft dieses Format auch, neues Personal zu finden. Was ist das? Ist das auf Halbtagsbasis oder wie läuft das grundsätzlich?
Nee, wir arbeiten fast ausschließlich mit Minijobbern und ja, es sind natürlich relativ viele Schüler. Wir würden uns aber auch über Hausfrauen freuen, die natürlich die Vormittagszeit mit abdecken können, weil im Nachmittagsbereich oder am Wochenende sind wir natürlich dann mit Schülern immer relativ gut aufgestellt.
Und was heißt das für deine Pläne mit Schwabstedt? Denn das habe ich der Presse entnommen die letzten Tage und auch Social Media, dass die Wunderbar jetzt nach Schwabstedt geht. Da dachte ich, okay, das ist jetzt die Reaktion quasi darauf. Jetzt Rolle rückwärts, jetzt darfst du trotzdem in Husum bleiben. Was heißt das für deine Schwabstedt-Pläne?
Also Schwabstedt ist natürlich auch die Wunderbar an der Treene, um das mal richtig zu stellen. Wir wurden jetzt auch schon mehrfach gefragt, zieht die Wunderbar jetzt um? Nein, die Wunderbar hat ein zweites Standbein und das in Schwabstedt und da werden wir natürlich genauso probieren, die Leute glücklich zu machen, wie wir es am Doc Hook auch geschafft haben und genau, also das war natürlich für uns auch in der Zeit, wo wir Ende Januar dann zu hören gekriegt haben, dass es leider nichts wird, dass die Wunderbar geschlossen hat und 2 Jahre lang nicht öffnen kann, haben wir uns natürlich auch umgeguckt, dann ergab sich Schwabstedt und da freuen wir uns natürlich auch riesig drauf, dass wir da ein zweites Standbein uns erarbeiten gerade, ja.
Gut, das ist aber zur Klarstellung, Schwabstedt hat damit überhaupt nichts zu tun, wird es geben ab dem 1.5. und die Wunderbar öffnet auch wieder pünktlich zum 15. April dann oder ist das schon klar?
Ah, das kann ich noch nicht so sagen. Also 15. April werden wir mit Sicherheit vor Ort sein.
Ja. Nicht nur du, sondern du auch und ganz viele andere auch. Denn da ist Spatenstich, oder?
Da ist eine Spatenstichveranstaltung, genau. Die machen wir da als Stadt. Herr Wunderlich ist selbstverständlich mit eingeladen. Und ich hoffe auch, dass er für die eingeladenen Gäste das ein oder andere schwarze Heißgetränk da hat. Oder das kriegen wir aber hin. Ich glaube, da machen wir. Und ich finde es angemessen, da eine Veranstaltung zum Spatenstich zu machen für die Verwaltung, für die Planer, für die Architekten, aber auch für die Stadtpolitik in Gänze. die jahrelang, nein, die jetzt mittlerweile seit 2011, 15 Jahre lang darauf hingewirkt hat, dass das, was jetzt entsteht, da entstehen kann. Das war viel, viel Arbeit, lange Arbeit. Einige Leute begleiten das seit Beginn an. Und jetzt geht's endlich los. Und da, finde ich, kann man den Spatenstich auch zelebrieren schon mal. Die Eröffnungsfeier wird natürlich dann was ganz Großes. Aber das erst in 2 Jahren.
Ich wollte gerade sagen, die ist noch ein bisschen hin. Bis dahin wird garantiert noch einiges passieren rund um den Dokkuk. Michael, schön, dass du bei uns gewesen bist im Tine Talk. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, dass es wieder losgehen kann.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wir freuen uns natürlich auch. Dann auf eine schöne Zeit erstmal, hoffentlich.
Ja, wir auch. Dann tschüss und danke für das gute Miteinander.
Gerne.
Ja.
Martin, jetzt hast du mehr Platz.
Ja, Tore, genau. Jetzt habe ich den Strandkorb für mich alleine.
Genau, und jetzt ist auch Zeit für die harten Fragen. Nein, also schön, dass das losgehen oder weitergehen kann mit der Wunderbar.
Ja, und das war auch ein hartes Thema, ehrlich gesagt, die letzten Wochen, weil ich da viel Energie reingesetzt habe.
Ja. Jetzt du hast es ja auch schon mal angekündigt, aber schon bekannt gegeben, dass du dich sehr dafür einsetzt. Ne?
Ja, genau.
Und deswegen, wie schön, dass es funktioniert hat. Lass uns nochmal zurückgehen zum Dokkuk, 15.04. Spatenstich Baubeginn. Was heißt, also was passiert im ersten Jahr, in 2026?
Ja, also an Maßnahmen wird im ersten Jahr umgesetzt, das Deckwerk vorne. Das wird neu gemacht, das wird auch vom Niveau angepasst, dass es dann eben barrierefrei ist. Der Badesteg wird neu gemacht und ja, das war es im Prinzip schon.
Ja, das klingt wenig an. Das klingt aber, so. Ach so,
nein, Moment, der Badesteg wird knappe 60 Meter lang.
Ich weiß.
Mit einer kleinen Plattform vorne. Das wird, glaube ich, an Attraktivität doch deutlich gewinnen, was wir da bekommen hier in Husum am Dokkuk.
Ich habe eben den Spielplatz gar nicht angesprochen. Was passiert eigentlich mit dem in dieser Zeit?
Deutlich in die Jahre gekommen, das muss man sagen. Und dann gibt's echt Zeiten, da kann man besser sein ferngesteuertes Boot da fahren lassen, als dort die Geräte zu nutzen. Es sei denn, man hätte irgendwelche Overknee-Gummistiefel von einem Angler. Also, das schwimmt oft im Wasser. Das Problem wird auch im Rahmen der Baumaßnahmen beseitigt, aber erst im nächsten Jahr. In diesem Jahr bleibt der Spielplatz so, wie er ist. Und das war auch Thema, das haben wir mit der Baustellen, mit der Baufirma besprochen. Wir können den Spielplatz, so wie er jetzt ist, auch nutzen in der Saison. Finde ich bei dem eingeschränkten Betrieb auch wichtig, dass wir die Möglichkeit für die Kinder erhalten, den Spielplatz dort zu nutzen. Der wird dann im nächsten Jahr saniert und da entsteht was richtig Tolles.
Was denn?
Das machen wir dann nächstes Jahr im
Podcast. Ja, wir brauchen ja auch noch Themen dann, ne?
Genau.
Bis dahin wird ja bestimmt Ruhe hier einkehren in der Stadt.
Deckwerk und Badesteg.
Gut, auf das dürfen wir uns in diesem Jahr einstellen, dass das kommt. Gut, wir sind gespannt, was am Dokkuk passieren wird. Spatenstich am 15.04. da. Aber es gab ja einen weiteren, auch ein langjähriges Projekt, das damit final endlich begonnen hat. Und das bezieht sich auf unsere Sportstätte hier in Husum. Erzähl mal.
Genau, da gab es auch einen Spatenstich, den wir etwas kleiner zelebriert haben. Also da haben wir nicht die gesamte Stadtpolitik dabei gehabt, sondern den Schulausschuss und die Fraktionsvorsitzenden. Sowie auch Mitglieder des Husumer Sportvereins, sowie des Rödemisser SV haben wir eingeladen. Ja, und dann gab es eben Spatenstich für den Kunstrasenplatz im Friesenstadion auf dem jetzigen B-Platz. Da gehen die Bauarbeiten los für den Kunstrasenplatz. Etwas verzögert. Wir wissen, wir hatten einen recht kalten Winter und bei Bodenfrost können solche Tiefbauarbeiten nicht stattfinden. Aber das ist jetzt losgegangen und auch da freuen wir uns sehr, dass hier endlich und auch da Tore haben wir, ich glaube, seit 2015 drüber debattiert in Husum, dass wir einen Kunstrasenplatz brauchen oder auch nicht brauchen.
Ja.
Jetzt kommt er. Das ist, glaube ich, eine Aufwertung für die Sportlandschaft Husum, für Fußball natürlich.
Und das ist ja auch erst der Anfang, ne? Der Kunstrasenplatz. Flutlicht wird kommen, auch das Vereinsheim wird nochmal Thema werden.
Naja, der Anfang ist es nicht. Das finde ich schon was Wesentliches, was wirklich nachher die Nutzung betrifft. Die sportliche Nutzung ist es schon ganz, ganz wichtig. Flutlicht kommt auch, Und das Vereinsheim wird Thema, weil es auch in die Jahre gekommen ist. Da gibt's auch Überlegungen, Planung, aber erstmal bin ich
Kunstrasenplatz und dann Flutlicht. Ja. Kannst du nochmal sagen, warum braucht es einen Kunstrasenplatz? Was soll das?
Naja, schlichtweg, weil er ganzjährig bespielbar ist. Wir hatten ja jahrelang auch Schwierigkeiten mit unserem A-Platz, wo auch dann die Spiele der ersten Mannschaft stattfinden. Da hat der KSH, der kommunale Servicebetrieb Husum, der Bauhof also, wirklich eine Menge Arbeit in die Pflege gesteckt, um das Ding aufzupäppeln. Mittlerweile ist er gut bespielbar und in einem vernünftigen Zustand. Aber bei uns hier in der Regenzeit, wenn die Böden wirklich gesättigt sind, wird er auch in Mitleidenschaft gezogen. Auf dem echten Rasenplatz spielen ist immer schöner als auf dem Kunstrasenplatz, wenn er trocken ist, das ist klar. Aber in der nassen Jahreszeit ist der Kunstrasenplatz, bietet er einfach die Vorteile der ganzjährigen Bespielbarkeit. Er ist pflegearm und deswegen schon wichtig für unsere Vereinswelt.
Und Kunstrasen plus Flutlicht verringert dann ja auch die Auslastung der Hallen. Ne, die Hallen, die wir haben als Sportstätte, sind ja auch begrenzt. Von daher lassen das auch die Hallen.
Ja, ansonsten müssen die Vereine für die Ballsportarten oder für Fußball natürlich in die Hallen ausweichen, auf dem Kleinfeld dann spielen. Ja. Die Hallen sind stark frequentiert, Sommer wie Winter. Im Winter umso mehr natürlich, weil draußen keine Möglichkeiten sind. Und das bietet sicherlich mehr Möglichkeiten auch für andere Sportarten, dass man da seine Slots bekommt und sein Training machen kann.
Ja, das sollte doch zumindest Aufschwung geben und hoffen wir mal, dass auch, wenn wir es auf Fußball beschränken, dass unsere ersten Herren auch damit wieder ordentlich Aufschwung weiterhin bekommen und diesen Rückenwind mitnehmen. Husum wird dann vielleicht wieder zu einer Sportstadt.
Sportstadt Husum, genau.
Definitiv. Und es ist ja auch schon eine Tourismusstadt. Definitiv. Und ich habe aktuelle Zahlen mitgebracht. Ich finde, man sieht natürlich, dass hier Touristen sind, aber so viele, 235.000 Menschen, Touristen, waren im letzten Jahr in Husum gemeldet, in Betrieben mit 10 oder mehr Betten.
Genau, also absolut sind es nämlich.
Also da sind Ferienwohnungen gar nicht mit drin.
Deutlich mehr. Und Ferienwohnungen sind in der Fläche viel und wichtig für Husum. Ja. Die Nachfrage ist da. Aber ja,
das sind nur die übernachten, ne? Also Tagestouristen sind da auch nicht mit drin. Also unfassbar.
Tagestouristen, da sprechen wir von einem Vielfachen. Ja. Machen wir uns nichts vor. Jeder, der in St. Peter-Ording eine Woche in Urlaub ist, macht mindestens einen Tag in Husum eine Städtetour, weil es hier einfach schön ist.
Definitiv. Also viele Touristen.
Ja.
Ergo gibt es auch eine Tourismusabgabe. Das ist keine Neuigkeit, aber dieses Thema war in den letzten Wochen auch präsent im Medial. Was ist eine Tourismusabgabe, Martin, und wofür ist die gut und wichtig?
Ja, genau. Es gibt in Husum eine Tourismusabgabe. Das ist eine Abgabe der Gewerbetreibenden, die je nachdem, was es für eine Art von Gewerbe ist, einen Vorteilssatz haben. Wenn sie also besonders vom Tourismus profitieren, und das sind für gewöhnlich Beherbergungsbetriebe, aber das ist natürlich auch Gastronomie.
Handel, letztendlich, Handel
natürlich auch.
Profitiert ja auch davon.
Wir haben andere Gewerbe, ein Versicherungskontor wird weniger vom Tourismus profitieren, aber auch die müssen eine Abgabe zahlen, einen Anteil zahlen, der dann niedriger bemessen ist. Sicherlich sind Abgaben.
Also zahlen alle Unternehmen hier Tourismusabgabe?
Alle Gewerbetreibenden haben einen Vorteilssatz und zahlen eine Tourismusabgabe, die dann berechnet wird. Anhand dieses Schlüssels, der aufgrund von Zahlen basiert, die vom Bund kommen. Diese Tourismusabgabe ist von der Stadtpolitik beschlossen und ist zweckgebunden. Das heißt, die Einnahmen, die wir aus der Tourismusabgabe generieren, müssen auch dem Tourismus zugutekommen. Jetzt fragst du mich als nächstes bestimmt, wie viel das ist und was wir für den Tourismus...
Kann ich gerne fragen. Und warum reicht da die Gewerbesteuer nicht?
Ja, das heißt, reicht die Gewerbesteuer nicht? Die Gewerbesteuer ist eine Steuer und damit per Dekret schon nicht zweckgebunden. Aber sicherlich verwenden wir auch Mittel aus anderen Einnahmequellen, ob es jetzt Gewerbesteuer oder eine andere Steuer ist, für den Tourismus. Also, wir haben durch die Tourismusabgabe Einnahmen von etwas unter einer Million Euro im Jahr in etwa. Mhm. Das schwankt natürlich immer mal. Und das, was wir tatsächlich in touristische Projekte nach Tourismusabgabensatzung investieren, ist etwa das Dreifache.
Okay. Ja. Und es wurde ja zum Thema auch einerseits weil herauskam, dass Schobel und das Freibad da noch ein bisschen mit profitieren von sollte, dass es nun gar nicht mehr gibt. War das einfach nur ein Fehler oder?
Nee, also das Freibad hat seinerzeit, als es noch existierte und in Betrieb war, davon profitiert, weil Mittel aus der Tourismusabgabe auch ins Freibad flossen, aber eben auch andere Mittel. Wir haben auch das Hallenbad, das genauso vorteilsberechtigt ist für die Tourismus, für die Einnahmen aus der Tourismusabgabe, ist der größte Posten jetzt, den wir da haben. Es sind aber auch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel Schlosspark, die Wege im Schlosspark, die Instandsetzung, Sanierung. Das sind auch Mittel aus der Tourismusabgabe, die dafür verwendet werden dürfen und die wir auch dafür verwenden. Wie gesagt, insgesamt sind es 3 Millionen Euro, die wir in touristische Zwecke investieren. Und das ist auch wichtig für Husum, dass wir das tun, dass wir Husum hier auf Stand halten und attraktiv halten für unsere Tagesgäste, für die Übernachtungsgäste, aber am Ende doch auch für unsere Einheimischen, weil wir haben es hier auch tatsächlich sehr, sehr schön, da wo andere Urlaub machen.
Definitiv, und ich bin auch der festen Überzeugung, bei uns ist auch noch die Tourismusakzeptanz ziemlich hoch. Es ist hier noch nicht zu sehr überlaufen, wenn wir uns andere Städte in der Region anschauen. Wir profitieren sehr davon. Du sprachst von 3 Millionen. Ne? Diese Zahl kommt mir fast bekannt vor. Diese 3 Millionen sind aber nicht in die Brandsanierung des Rathauses geflossen, oder? Ne? Weil da war, glaube ich, eine Summe von 3,6 Millionen für eine Brandschutzmaßnahmen. Erzähl mal, das ist, finde ich,
sehr hoch. Hört sich erstmal sehr, sehr viel an.
Ja. Ist es auch. Da kann man doch glatt ein neues Rathaus bauen.
Ja, das wäre schön. Ein
kleiner.
Vielleicht ein bisschen kleiner, auch kleiner.
Ja, aber das sind halt Ausmaße, ne? Erzähl mal.
Ja, das sind natürlich Ausmaße, 3,5 Millionen oder 3,6 etwa. Es sollte zunächst noch deutlich mehr sein. Wir haben die Maßnahme eingedampft, weil angesichts der Haushaltslage und Konsolidierungserforderlichkeit, die wir haben, mussten wir schauen, dass wir es aufs Wesentliche begrenzen. Es gibt aber Maßnahmen, um die komme ich schlichtweg nicht rum. Wenn es nämlich um Brandschutz geht und ich ein Gutachten habe, das mir ganz klar sagt, dass im Brandfall Menschenleben in Gefahr wären, weil durch Verrauchung, Erstickungsgefahr etc., wenn nicht folgende Maßnahmen umgesetzt werden, dann muss ich diese Maßnahme ja durchaus binnen ein paar Jahre umsetzen. Und das Gutachten war nun schon ein paar Jahre alt. Wir müssen in die Sanierung gehen, wie gesagt. Das ist einfach Vorschrift. Es wird also die Brandmeldeanlage erneuert. Es wird das Oberlicht, nennt sich das, erneuert, also dieses Glasdach oben, das dann Öffnungen hat für den Rauchabzug. Brandschutztüren müssen erneuert werden. Und das alles zusammen kostet eine Menge Geld. Was wir zusätzlich noch machen, ist eine Badsanierung in Teilen, dort wo es noch nicht passiert ist.
Ich war schon mal auf euren Bädern.
Na und, lohnt sich?
Ja, lohnt sich. Also,
kann man machen.
Sanierung lohnt sich. Ja. Das würde ich befürworten.
Ist natürlich ein paar Jahre alt, klar.
Ja, definitiv. Aber diese, das ist einfach eine krasse Zahl. 3,5 Millionen für diese Brandschutzsanierung.
Ja, wir müssen in jeden Raum rein, Tore. Ja. Wir müssen in jeden Raum des Rathauses rein.
Verstehe ich denn richtig, dass es notwendig gewesen ist, dass es Pflicht ist?
Exakt, das ist gesetzliche Vorschrift. Ich habe das Gutachten, wie gesagt, vorliegen, habe auch nochmal Rücksprache dazu gehalten und unmissverständlich vom Brandschutzgutachter deutlich gemacht bekommen, nee, das ist jetzt nicht, könnt ihr machen, das müsst ihr schon machen.
Und das sind Ausgaben von der Stadt, die steuerfinanzierte?
Ja, sicherlich, genau. Ja. Also aus dem Haushalt.
Kommt nicht aus dem Land, nein,
das, dafür gibt es leider der Stadt. Keine Förderung. Das ist aus dem Haushalt der Stadt. Und wir haben uns auch entschlossen, das nicht nochmal um ein Jahr schieben, wäre vielleicht noch irgendwie möglich gewesen. Restrisiko hast du immer, weil in der Haftung, so wie beim Dockhook mit der Badestelle, ist immer der Bürgermeister persönlich.
Ja, den Satz habe ich auch in den Husumer Nachrichten gelesen, ein Zitat von dir. Du haftest, der Bürgermeister haftet persönlich. Mhm. Was heißt das?
Also das heißt, dass ich mein Grundbuch abgeben könnte, zum Beispiel. Also mit einem Privatfirmen, mit dem, was man hat, haftet man. Das würde natürlich nicht ausreichen im Fall, aber ja.
Spannend.
Gut. Dann kann ich, genau.
Ja.
Abgesehen davon wäre dann die Frage, ob man dann noch was unterlassen hat, was man hätte machen können. Mhm. Und wenn dabei jemand zu Schaden kommt, vielleicht sogar sein Leben lässt, dann ist unabhängig von der Haftungsfrage, ist noch eine moralische Haftungsfrage, mit der man selber umgehen muss und wo ich auch klar bin, wo ich sage, nee, sowas würde ich nicht verantworten wollen.
In unserem nächsten Tine-Talk wollen wir über Stadtfeste sprechen, denn in diesem Jahr ist ja auch einiges los. Ich habe schon die Anzahl der Übernachtungen aus dem letzten Jahr angesprochen, also in Husum geht einiges, kann man nicht anders sagen. Und jetzt sind noch weitere Stadtfeste geplant. Das wird auch nochmal Menschen in die Stadt ziehen, entweder als Tagestouristen oder die vielleicht auch ihren Urlaub drumherum legen. Da werden wir aber in der nächsten Folge ausgiebiger drüber sprechen.
Ja, ich glaube, das bietet sich auch in der nächsten Folge an, weil, wie ich weiß, sollen weitere Stadtfeste geplant werden. Mhm. Sind noch nicht geplant, aber sollen geplant werden.
Sollen geplant werden. Und einige sind ja auch schon bekannt gegeben worden. Um Pfingsten herum beispielsweise. Und da wird auch unsere nächste Folge stattfinden.
Ja,
da können wir vielleicht schon mal zurückblicken. Wie ist das? Sind die ersten Piratentage in Husum gelaufen. Die Krokusblüte war gerade voller Erfolg.
War wunderbar.
Und in der Folge habt ihr ja auch festgestellt, okay, der Verkehrsversuch auf der Neustadt, der hat auch den Krokusblütentagen bestanden. Und dann habt ihr gesagt, okay, es bleibt jetzt so, wie wir es noch im Dezember angepasst hatten.
Genau, Tore, schön, dass du das Thema nochmal ansprichst. Das war ja auch ein Thema, das die Stadt bewegt hat. Vor allen Dingen in der Variante Verkehrsversuch, wie er ursprünglich eingeführt worden ist. Es hat sich gezeigt, dass das gewisse Schwierigkeiten mit sich brachte. Verkehrlich, es war eine Unfallgefahr. Die Verkehrsführung war nicht klar und war auch nicht praktisch. Muss ich einräumen, aber dafür ist ein Versuch, dafür stellt man das fest nach einer kurzen Zeit. Dann habe ich entschieden, kurzfristig Verkehrsversuch abändern. Den haben wir abgeändert. Wir haben die Einbahnstraßenregelung ja umgekehrt an einer Stelle. Das hat zu einer deutlichen Verbesserung der Situation geführt, was Verkehrsabfluss und Abfluss angeht. Und gleichzeitig trotzdem sichergestellt, dass aus der Neustadt ein bisschen Verkehr rausgenommen wird, dass also weniger Durchgangsverkehr dort ist. Und somit war für mich der Verkehrsversuch in seiner abgewandelten Form ein Erfolg. Mir war aber wichtig, die Krokusblüte als Belastungstest nochmal durchzuführen, weil wenn, dann kommt ein Verkehrsinfarkt dann zustande, wenn höchste Belastung ist. Das war nicht der Fall. Und ich habe auch positive Rückmeldungen sowohl von der Polizei als auch von meinen Leuten und aus der Gesellschaft bekommen. Und deswegen wollen wir den Versuch so überführen als Dauerlösung.
Ja, und ich ziehe das Stimmungsbild ja immer aus Facebook und da gab es auch keinen großen Aufschrei. Von daher alles richtig gemacht. Gut, genau. Martin, vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Herzlichen auch, Glückwunsch zu den Entwicklungen in und um Husum. Das freut mich als Husum auch persönlich sehr und auch für Herrn Wunderlich. Und wir dürfen gespannt sein, was jetzt noch kommen wird. Vielen Dank, Martin.
Danke, tschüss.